Ja, am Anfang ging es um die Pareidolie, das Phänomen, Dinge zu sehen, die eigentlich gar nicht da sind, die man aber trotzdem sieht. Es kommt auf den Blickwinkel an. Es ist aber eine harmlose Sache. Also, es macht nichts, wenn du hier nicht den, was sieht man hier? Ja, ein Hund irgendwie, das ist ein Fels und es sieht so aus, als ob da halt ein, als ob das irgendwie ein großer versteinerter Hund ist. Ja? Aber ob du das jetzt siehst oder nicht siehst, das ist egal. Aber ich finde, dieses Phänomen, es ist ein gutes Bild für die Art und Weise, wie wir als Glaubende auf diese Welt schauen. Und darum ging es ja auch schon im Gottesdienstablauf und darum geht es jetzt auch im Predigttext. Also mit irgendwie, wie wir Gott sehen können in dieser Zeit. Ich lese Epheser 1, 15 bis 23 nach der Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Da schreibt Paulus ganz am Anfang des Briefs an die Christen in der Stadt Ephesus. Deshalb ist es auch bei mir so. Nachdem ich von dem Vertrauen gehört habe, dass ihr auf Jesus, den Herrn, gesetzt habt und von der Liebe, die ihr all denen entgegenbringt, die zu Gott gehören, höre ich jetzt nicht auf, Gott für euch zu danken. Ich denke in meinen Gebeten an euch und bete darum, dass der Gott unseres Herrn und Messias Jesus, der Vater, dem alle Ehre gehört, euch den Geist der Weisheit gibt, den Geist der Offenbarung, der dazu führt, dass ihr ihn erkennen könnt. Ich bete, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, so dass ihr wissen könnt, worin die Hoffnung besteht, die in Gottes Ruf enthalten ist und was der Reichtum seines wunderbaren Lichtglanzes beinhaltet, seines Erbes, dass er denen schenkt, die zu ihm, dem heiligen Gott, gehören. Und dass ihr auch erkennt, worin die alles überragende Größe seiner Kraft besteht, die uns erreicht, die wir auf ihn vertrauen. Diese Kraft hat Gott in Jesus, dem Messias, wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Dort ist er jetzt hoch erhoben über alle Grundgewalten und Mächte, Kräfte und Herrschaften und alle Namen, die genannt werden können, nicht nur in der gegenwärtigen Weltzeit, sondern auch in der kommenden. Ja, alles hat Gott ihm unter seine Füße gelegt, ihm zum Haupt über alles gesetzt und ihn als Geschenk an die Gottesgemeinde gegeben. Das ist die Gemeinde, die Kirche, die sein Körper bildet, die Fülle von ihm, der alles in allem erfüllt. Ja, das ist ein sehr dichter Text, auch ein recht langer Text. Und wir werden diesen Text zusammen anschauen unter dem Schlagwort der erleuchteten Augen des Herzens. Das ist so der Übergang. Das ist das Thema der offenen Augen dieses Gottesdienstes. Und ich denke, wir alle brauchen diese offenen Augen. In dem Sinn, wie sie hier Paulus für die Epheser erbittet, als erleuchtete Augen des Herzens. Weil diese Art des geistlichen Sehens uns hilft, den Fokus auf Gott zu behalten. In dieser wilden Zeit, die so voll ist mit Nachrichten und Sensationen. In diesem Text steckt natürlich noch ganz viel drin. Man könnte über jedes Wort eine Predigt halten, aber ich finde, die erleuchteten Augen des Herzens sind ein bisschen wie so ein Schlüssel zu dem Text, der einem eine erste Orientierung gibt. Paulus bittet darum, dass die Epheser erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Er erklärt dann auch, was er damit meint. Aber zuerst werde ich darüber sprechen, was das auch anhand dieses Textes konkret für Paulus heißt. Und danach soll es um diese Aussage gehen und dann versuche ich nochmal den Transfer in unsere Zeit. Also der erste Punkt, Paulus, erleuchtete Augen des Herzens. Ja, so wie es in diesem Text, da steckt wesentlich mehr drin als die erleuchteten Augen des Herzens, aber so ist es natürlich auch mit dem Paulus. Also der Paulus ist derjenige, der dem Urchristentum die erste Struktur gibt. Da könnte man ganz viel zu sagen. Und ich bleibe mal bei diesem Text, bei einer Aussage, die er hier gar nicht im Sinn hat, die aber gleich zu Anfang auftaucht. Also es heißt, nachdem ich von dem Vertrauen gehört habe, dass ihr auf Jesus, den Herrn, gesetzt habt und von der Liebe, die ihr all denen entgegenbringt, die zu Gott gehören, höre ich jetzt nicht auf, Gott für euch zu danken. Und hier haben wir gleich zu Anfang einen ganz wichtigen Punkt, der mit diesem Thema der offenen Augen in einem engen Zusammenhang stellt. Und darum habe ich heute auch hier diesen Dankbarkeitskanister geleert. Paulus ist dankbar. Und das muss nicht zwangsweise so sein. Also Paulus hat die Gemeinde in Ephesus einige Jahre vorher gegründet und dürfte ungefähr 3 Jahre in der Stadt gewirkt haben. Und wenn er jetzt davon hört, wie gut es in Ephesus läuft, da könnte er auch sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das habe ich gut gemacht. Aber Paulus weiß zum einen, wie sehr er selbst in seinem Wirken auch von Christus abhängig ist und wie wenig er selbst die Dinge in der Hand hat, die nach seinem Weggang geschehen. Und er ist umgekehrt natürlich auch niemand, der die Hände in den Schoß legt, darauf wartet, dass Wunder geschehen. Er ist ein unwahrscheinlich fleißiger Mensch. Aber in 1. Korinther 15, Vers 10 bringt er seine Haltung auf den Punkt, die ihm hier zu diesem dankbaren Blick in Hinsicht auf die Christen in Ephesus verhilft. Dort heißt es, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht zu lernen, wie man die Welt aus der Sicht Gottes sehen kann. Dankbarkeit. Und dabei dürfen wir jetzt nicht vergessen, Ephesus, das ist keine Megachurch. Ephesus ist nicht das, was wir eine große Gemeinde nennen. Also die Gemeinde, das sind ein paar Hauskreise, vielleicht so mit 10, 30 Personen, ja so groß wie auch unsere Hauskreise manchmal sind. Und wobei immer klar, da ist der feste Kern auch kleiner. Und wenn wir dann nochmal schauen, was spricht Paulus sonst noch so in dem Brief an? Da geht's um die Grundlagen. Also da kommt er nicht irgendwie so, dass er sagt, okay, jetzt kann ich mal hier das nächste Level freischalten, sondern der schreibt da über die ganz einfachen Sachen. Man könnte Paulus fragen, dafür bist du dankbar? Für diese seltsamen kleinen Krüppchen, die sich untereinander auch nicht immer grün sind? Diese seltsamen kleinen Krüppchen, die setzen sich nicht aus irgendwelchen Influencern zusammen, die irgendwie cool sind, sondern das sind Normalos, die auch teilweise sehr verquere Ansichten haben. Paulus würde sagen, ja, dafür bin ich dankbar, weil ich nicht zuerst auf das sehe, was nicht da ist, sondern zuerst schaue auf das, was da ist. Und das ist ja ganz oft so, wir merken immer erst, was wir hatten, wenn wir es nicht mehr haben. Weil wir den Segen, den Gott uns schenkt, oft selbstverständlich hinnehmen. Im Psalm 127 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Klar, wir sollen nicht 24 Stunden am Tag schlafen, sondern es geht darum zu erkennen, dankbar wahrzunehmen, dass Gott in deinem Leben gewirkt hat und auch wirkt. Es geht darum zu erkennen, dass Gott dein Leben gesegnet hat und segnet. Es geht darum, nicht zu vergessen, was Gott uns schon Gutes getan hat, wie es im Psalm 103 heißt, nicht 130 Widerstand, genau. Wir sehen ja oft immer nur das, was nicht gut läuft, und wir sehen oft nur das, was uns Sorgen macht. Und wir schauen und wir lassen uns dann eben davon ablenken. Und dann ist es wichtig, trotzdem darauf zu schauen, was Gott uns unabhängig davon immer noch alles Gutes schenkt. Der falsche Blick auf unser Leben, der schränkt uns in unserer Beziehung zu Gott ein. Und wir sehen das auch, wenn wir auf diese Gemeinde hier schauen. Ja, wir haben als Gemeinde Probleme, große Probleme. Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Aber gibt es nicht auch eine Menge, für die du dankbar sein kannst, wenn es um diese Gemeinde geht? Und ich will mal anfangen. Die Gemeinde hier ist in der Vergangenheit immer mit hervorragenden Pastoren beschenkt worden. Ich habe Bernhard Schwöll als junger Mann noch selbst kennengelernt. Eine beeindruckende Persönlichkeit mit einer Gabe für komplizierte Gemeindesituationen. Bruno Neumann, Richard Haberkorn, Helmut Albers habe ich nicht persönlich kennengelernt. Aber ihr habt mir von ihnen erzählt. Ich habe viel Gutes über sie erfahren. Menschen unter euch sind durch sie gesegnet worden. Und wie dankbar dürfen wir für die seelsorgerlichen Dienste von Friedolf Grothwinkel und Jürgen Hoffmann sein. Als ich eingeführt wurde, nahm ich Ehrenfried Reichert beiseite und er meinte zu mir, Christoph, ich habe diese Gemeinde seit den 60er Jahren immer wieder erlebt. Du glaubst gar nicht, wie sehr sie sich in dieser Zeit zum Guten verändert hat. Paulus sagt über die Gemeinde in Ephesus, nachdem ich von dem Vertrauen gehört habe, dass sie auf Jesus, den Herrn, gesetzt habt und von der Liebe, die er all denen entgegenbringt, die zu Gott gehören, höre ich jetzt nicht auf, Gott für euch zu danken. Hast du heute schon Gott für diese Gemeinde gedankt? Welchen Zettel hast du heute Morgen virtuell schon in diesen Dankbarkeitskanister reingesteckt? Also, ja, bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte die Herausforderungen, vor denen wir stehen, möchte ich nicht kleinreden. Wir haben, wie gesagt, große Probleme, wir haben große Herausforderungen, aber trotzdem, Gott ist am Wirken in dieser Gemeinde. Und ich muss jetzt gar nicht mal so lange zurückschauen, wie sind wir durch David Joischea auch gesegnet worden. Durch ihn hat Gott uns beschenkt. Und wenn wir das heute sehen, es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen zum Glauben kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir demnächst eine Taufe feiern. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir eine Gruppe junger Erwachsener im Keller haben, die sicherlich jetzt nicht so gläubig so in unseren sind, die aber mit einem offenen Herzen auf der Suche nach Gott da sind. Sonst wären sie nicht mehr hier. Es ist nicht selbstverständlich, dass es hier so viele Menschen gibt, die dankbar ihren Dienst tun. Und was ich in noch keiner Gemeinde erlebt habe, was ich hier aber erlebe. Aber das war dann, wenn es passiert, das war es die Ausnahme. Menschen kommen zurück. Menschen, die sich von dieser Gemeinde entfernt haben, finden den Weg zurück in die Gemeinde. Wir können von Paulus sehr viel lernen in Hinsicht dafür, wie wir Gemeinde wahrnehmen. Die Ehrlichkeit, Klarheit, die Deutlichkeit, mit der er Missstände anspricht, die Art und Weise, wie er Orientierung gibt, aber dazu gehört immer auch die Offenheit für das Wirken Gottes und die Wahrnehmung, eben die Dankbarkeit. Am Ende des Epheserbriefes sagt er in Kapitel 5, Vers 20, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da ist man immer so geneigt zu sagen, oh, dafür könnte ich nie dankbar sein, wenn mir etwas Schlimmes widerfährt, aber darum geht es ja auch nicht, dass du mit dem Schwersten anfängst. Also wenn du dir vornimmst, ich will jetzt anfangen, Klavier zu spielen, zu lernen, du fängst nicht mit der Toccata und Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach an. Das ist das Di-di-di-di-di-di-di. Kennt ihr, ne? Es geht darum, erstmal zu erkennen, wo es wirklich Grund gibt, Gott dankbar zu sein. Ich jedenfalls bin dankbar, dass ich hier in Hildesheim sein darf. Ich bin dankbar, dass ich Pastor dieser Gemeinde sein darf. Ja, was sind die erleuchteten Augen des Herzens? Es ist das Thema Dankbarkeit. Darum geht es ihm ja gar nicht drum, aber das sind die Grundlagen. Und jetzt kommen wir zu dem, was Paulus in diesem Zusammenhang wichtig ist. Ich bete, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, sodass ihr wissen könnt, worin die Hoffnung besteht, die in Gottes Ruf enthalten ist. Was der Reichtum seines wunderbaren Lichtglanzes beinhaltet, seines Erbes, das er denen schenkt, die zu ihm, dem heiligen Gott, gehören. Und dass ihr auch erkennt, worin die alles überragende Größe seiner Kraft besteht, die uns erreicht, die wir auf ihn vertrauen, die sich auswirkt, so wie es seiner Stärke und seinem Vermögen entspricht. Also das ist ja auch schon wieder sehr dicht, könnte man auch schon so alleine drüber predigen. Und ich bin so bei den Schlagworten Hoffnung und Kraft hängen geblieben. Darum soll es jetzt noch im Folgenden gehen. Das ist natürlich, da könnte man auch wieder viel zu sagen. Ich möchte jetzt einfach mal mit dem Thema Hoffnung sagen. So, wer von euch weiß, wo dieses Wort herkommt, wo es seine Wurzeln hat? Ja, ich dachte jetzt an euch, dass ihr das vielleicht wisst, als Hoffmänner sozusagen, aber gut. Es kommt von dem mittelniederdeutschen Wort hopen. So, und was könnte das heißen, hopen, wenn die Leute hier früher gesagt haben, hopen? Hüpfen. Also das Wort hoffen hat seine Wurzel in dem Wort, ja, für, also das ist ein Bild für das unruhige, zapplige Warten auf ein freudiges halt Ereignis. Das ist Hoffen. Das können wir uns vorstellen, so wie kleine Kinder, die sich auf Weihnachten oder ihren Geburtstag freuen. Ja? Oder wenn wir mal uns Große nehmen, also so Zuschauer, so beim Fußball, ne? die hüpfen auch. Ja? Oder irgendwie bei einem Konzert. Genau. Das ist Hoffen. Das ist das Bild, was da eigentlich ist. Man ist sich ganz sicher, dass da etwas kommt. Und diese Freude, die ist schon heute da. Also, Hoffnung, und es ist klar, bei Weihnachten ist es nicht so schwer, weil wir wissen, Weihnachten kommt 100%. Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung, dass in der Zukunft etwas Positives eintreten wird, selbst wenn die aktuelle Situation schwierig oder unsicher ist. Und wir kennen ja solche Menschen, die nie die Zuversicht erklären. Manchmal ist man da so geneigt zu fragen, was nimmst du für eine Droge? Und da sind wir bei dem Problem. Was ist also, wenn ich diese zuversichtliche Erwartung nicht mehr habe oder wenn ich nicht mehr denke, dass in der Zukunft etwas Positives eintrifft? Es ist ja klar, Hoffnung ist eine schöne Sache und es mag schön und gut sein, aber das muss ja irgendwie halt auch, es hilft ja nichts, wenn ich mir gegen besseres Wissen etwas einrede oder mir einen Zustand schönrede, der eben gar nicht schön ist. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt, was die christliche Botschaft zum Evangelium macht, zu der guten Nachricht. Diese Hoffnung, dass es gut wird, die muss ich nicht aus mir selbst erzeugen. Das ist ja immer die Frage, was ist, wenn ich es nicht kann? Aber Christus kann es. Und wenn du glaubst, dann ziehst du Christus an. Das ist übrigens auch ein Bild für die Taufe. Wir haben ja hier sozusagen so eine Grabesgruft, so im übertragenen Sinn. Also da geht man rein, da wird man halt so begraben, da steht man dann wieder auf. Also man wird, das Wasser, das schlägt über einen zusammen. Dann ist man vom Erdboden verschwunden und dann taucht der neue Mensch auf. So, aber ein anderes Bild für die Taufe ist, dass ich Christus anziehe. So wie mich das Wasser umgibt, bin ich dann vollständig von Christus umgeben. Also Christus ziehst du an, wenn du glaubst. Und das mag zuerst, es ist so wie eine Verkleidung, aber es ist eine Verkleidung, die etwas mit uns macht. Und wir kennen das, wenn wir schicke Sachen anziehen, dann ziehen wir erstmal unwillkürlich den Bauch ein. So, und wenn wir das jetzt mal auf Christus übertragen, wenn wir Christus anziehen, dann sorgt er im übertragenen Sinn dafür, dass der Bauch auch tatsächlich wegkommt. Also ich muss diese Hoffnung, die muss ich nicht aus mir selbst erzeugen. Paulus sagt, ich bete, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, sodass ihr wissen könnt, worin die Hoffnung besteht, die in Gottes Ruf enthalten ist. Also die Hoffnung ist da, du musst sie nicht selbst entzeugen. Hoffnung heißt nicht, dass alles so wird, wie du es gerne hättest. Wir wissen, dass zu diesem Leben auch sehr viel Not und Leid gehört. Wir wissen, dass sehr viel passiert, was wir nicht auf dem Plan hatten. Wir wissen, dass andere Menschen uns sehr viel Schlimmes antun können und dass wir auch an anderen Menschen schuldig werden. Aber Hoffnung zu haben heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch eindeutig schlechte und schlimme Dinge benutzt Gott, um damit an sein Ziel zu kommen. Und das heißt nicht, dass alles immer so auf Level 100 läuft oder endet, sondern das heißt, dass egal was passiert, diese Dinge Gott nicht hindern können, mit uns an sein Ziel zu kommen. Dass er diese Dinge nicht nehmen und umwandeln kann und daraus etwas Gutes oder Segen machen kann. Ihr habt es sicherlich schon mal gehört, dass halt Leute sagen, ich war in einer tiefen Lebenskrise, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Und das ist dann auch wirklich etwas Schlimmes und die Leute sagen, ich bin dankbar dafür. Und das heißt nicht, dass es wirklich gut ist, das, was passiert, aber Gott kann diese Dinge nehmen und kann diese Dinge umkehren. Und das ist die Zusage, die wir haben. Dass nicht die Bitterkeit das letzte Wort haben muss, sondern dass Gott es gut macht. Wir dürfen diese Dinge, weil Gott das letzte Wort hat, können wir die Dinge abgeben, die uns zu groß sind und auf die wir keinen Einfluss haben. Wir dürfen sie in seine Hand legen. Und wir brauchen nicht mehr resigniert den Kopf einzuziehen über dem, was sich uns zusammenbraut. Martin Luther wird der Spruch zugeschrieben, wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum ein. Und die Älteren unter euch wissen, dieser Spruch, der war in den 80er Jahren. Heute würde man sagen, der ging damals viral. Der ist damals oft zitiert worden, da gab es immer so diese Sticker, diese Aufkleber. Überall so, wenn heute die Welt oder wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. So, wie groß ist heute ein Apfelbäumchen, das wir in den 80er Jahren gesetzt haben? Es wird nicht immer so sein, wie ich es gerne hätte. Aber Gott macht es am Ende gut, ist, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja, erleuchtete Augen des Herzens in dieser Zeit. Ja, es ist ja immer so die Sache, wir haben uns jetzt viel, wir beschäftigen uns mit so einem 2000 Jahre alten Text, was heißt das heute für uns? Die Zeiten, die sind ja anders. Wir leben nicht mehr im Römischen Reich, wir haben keinen Kaiser mehr, das sind keine Neuigkeiten. Und wir merken aber auch, wir müssen gar nicht da so weit so zurückgehen, die Welt, die uns aus den letzten Jahrzehnten vertraut ist, die ist nicht mehr die gleiche. Viele wissen nicht, wo die Reise hingeht und viele kluge Menschen sagen, dass die Welt sich gerade dauerhaft verändert. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich so ein Nachrichtenjunkie, aber ehrlich gesagt, in den letzten Jahren ist mir das Interesse an den Nachrichten gründlich vergangen. Und man ist gar nicht mehr so scharf darauf, immer up to date zu sein. Und ich merke, dass ich abstumpfe. Und das merke ich, das scheint vielen Menschen so zu gehen. Also 80er Jahre wieder, ich war jung. Und damals gab es in Äthiopien und in den umliegenden Ländern, da gab es eine große Hungersnot. Und damals hat der Westen reagiert. Da wurden unzählige Initiativen gegründet im Kampf gegen den Hunger. Es gab Benefizkonzerte. Diese Konzerte, Band Aid, die haben Kulturgeschichte geschrieben. Die Mitschnitte der Konzerte, die werden heute noch viel angeschaut. Heute verhungern im Sudan, im Nachbarland von Äthiopien, unzählige Menschen und es interessiert keinen. Die Nachricht, die geht unter. Und ich denke, das, worüber ich gesprochen habe, das brauchen wir heute. Dankbarkeit und Hoffnung. Es ist ja so, wenn wir an die Zukunft denken, denken wir immer nur die Entwicklungslinien der Gegenwart fort. Wir schauen so in die letzten Jahre zurück, sehen da irgendwie so einen Trend, so eine rote Linie und diese rote Linie, die ziehen wir dann in die Zukunft. Und das, was wir dabei außer Acht lassen, ist, dass es immer wieder unerwartete Wendungen gibt. Also David Joachim meint ja, dass ich komme ja immer wieder mit dem Fall der Mauer, hatte auch wahrscheinlich recht, aber das war nun mal die Situation, da hat Gott eingegriffen. Oder in den ganzen negativen Abgesängen auf die Zukunft ein Ende gemacht. Niemand hätte erwartet, dass die 90er Jahre so werden würden. Gott stürzt die Mächtigen von Thron, weil er das letzte Wort hat. Und das ist Ironie, Erich Honecker stellt sich noch im Oktober hin und sagt, die Mauer, die wird noch in 100 Jahren stehen und keine zwei Monate später fällt die ein. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron, weil er das letzte Wort hat. Das sollte kein Mensch vergessen. Und das ist Paulus auch wichtig und darum kommt er am Ende des Textes auf den Weg Jesu nach seinem Tod zu sprechen. Da heißt es, diese Kraft hat Gott in Jesus, dem Messias, wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Dort ist er jetzt hoch erhoben über alle Grundgewalten und Mächte, Kräfte und Herrschaften und alle Namen, die genannt werden können, nicht nur in der gegenwärtigen Weltzeit, sondern auch in der kommenden. Ja, alles hat Gott ihm unter seine Füße gelegt, ihn zum Haupt über alles gesetzt, ihn als Geschenk an die Gottesgemeinde gegeben. Das ist die Gemeinde, die Kirche, die seinen Körper bildet, die Fülle von ihm, der alles in allem erfüllt. Also wir sind auf der Seite des Siegers. Und darauf dürfen wir uns ebenso einstellen, wie sich Fans des FC Bayern schon auf die nächste Meisterschaft einstellen können. Das ist ja auch nicht erst seit gestern klar. Und aus dieser Perspektive heraus, dass wir auf der Seite des Siegers stehen, dürfen wir Dankbarkeit und Hoffnung in diese Welt hineintragen. Und ihr wisst, das brauchen die Menschen um uns herum. Das erleben wir doch. Und in dem Wissen, dass schon alles entschieden ist, dass wir uns eben nicht mehr abmühen müssen, ein selbst von uns aus ein erfülltes Leben zu generieren, weil schon alles getan ist, da steckt eine ungeheure Kraft drin. Wir müssen nicht zuerst an uns selbst denken, weil Christus schon an uns gedacht hat, als er am Kreuz gestorben ist. Darum betet ja Paulus im Predigttext, dass er auch erkennt, worin die alles überragende Größe seiner Kraft besteht, die uns erreicht, die wir auf ihn vertrauen, die sich auswirkt, so wie es seiner Stärke, seinem Vermögen entspricht. Wir fühlen uns oft kraftlos und schwach. Aber die Kraft, die liegt in Christus ebenso bereit wie die Hoffnung und die Dankbarkeit. Dazu kann ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Also stellt euch vor, ihr macht Urlaub, ihr seid in einem schicken Hotel und mit Vollpension. So, dann könnt ihr euch immer Frühstück, mittags, abends, ihr setzt euch an den fertigen Tisch. Ist schon alles so bereit, auch alles so viel schicker, als es zu Hause ist. Ihr müsst euch nicht ums Kochen kümmern, nicht ums Tischdecken, nicht ums Abräumen und auch nicht um den Aufwasch. Ihr habt Zeit für Dinge, die ihr sonst nicht machen könnt. Und ich denke, daraus resultiert die Kraft für uns Christen, dass uns ganz viel abgenommen ist, um das wir uns nicht mehr kümmern müssen. Wir sind befreit davon, uns irgendwie einen Wohlstand aufbauen zu müssen, um zu zeigen, dass wir wer sind. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir zu kurz kommen. Wir sind schon geliebt und müssen nicht uns irgendwie krampfhaft so um Liebe, ja, Mühe machen. Da steckt Kraft darin, die Gott noch mit der Gabe des Heiligen Geistes noch vervielfachen wird. Und noch mehr. Die jungen Leute würden von einem Booster sprechen. Booster. Ich wünsche uns diesen Blick auf unser Leben, diese Zeit und auch diese Gemeinde. Immer wieder neu die Gelassenheit, dass Gott mit uns an sein gutes Ziel kommt. Egal, wie dieses Ziel auch aussehen mag. Amen.